Amen. Schlag bitte auf zu Markus Kapitel 10. Ich will ganz besonders einen Bruder aus unserer Gemeinde in Japan begrüßen. Hier, Ko ist zu Besuch. Vielleicht kannst du kurz aufstehen. Ich mag es, wie international unsere Gemeinde ist und dass man wirklich an viele Orte der Welt reisen kann und Geschwister treffen kann. Vorher wurde gesagt, Daniel sagte vorher, bei diesem Lied Rejoice, da gibt es diesen Teil, wo wir Oh singen, ja. Und ihr sollt doch daran denken, wie es ist, wenn wir in der Fankurve stehen und unser Fußballverein gerade gewinnt. An dem Punkt klopfte mir jemand auf die Schulter und sagte, Mathis, ich bin erster FC Köln-Fan. Wie fühlt sich das denn an, wenn man in der Kurve steht und die Mannschaft gerade gewinnt? So, vielen Dank, Florian, für die humorvolle Einleitung. Und wir haben ja Abend mal über Mitgefühl und Mitleid gehört. So, wir sind voll bei euch. Aber das Thema passt, was Jörn gerade im Abendmahl verwendet hat, passt hervorragend zu der Predigt heute, wie ihr gleich feststellen werdet. In Markus Kapitel 10. Also mal kurz den großen Bogen zu spannen. Wir gehen durchs Markus-Evangelium durch, so im Wesentlichen immer ein Kapitel pro Predigt und nehmen dann ein oder zwei Dinge raus aus der jeweiligen Predigt. Und das Markus-Evangelium kann man sich so in drei Akten vorstellen. So der erste Teil dreht sich um die Frage, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Und Markus beschreibt verschiedene Begebenheiten um Jesus herum. Was Jesus getan hat, wie er Menschen geheilt hat, wie er auf dem Wasser gegangen ist, wie die Leute auf ihn reagiert haben, wie die Leute sich gestritten haben darum, wer Jesus ist. Und diese Frage wird dann beantwortet in Markus Kapitel 8, wenn es darum geht, dass Petrus sagt, du bist doch der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann beginnt der zweite Teil, in dem wir uns jetzt gerade befinden, wo verschiedene Themen behandelt werden, die Nachfolge betreffen und das Leben als Christ und auch verschiedene Heilungen, die nochmal bekräftigen und bestärken, wer Jesus ist. Bevor wir dann zum dritten Teil kommen, nämlich zum Leiden Jesu und zur Auferstehung Jesu. In zwei Wochen werden wir den Ostergottesdienst feiern und die Studenten haben an diesem Wochenende eingeladen zu einer Freizeit, zu der über 100 Leute hier in Berlin sein werden, aus ganz Europa, um gemeinsam eine Studentenfreizeit zu erleben, zu feiern, zu begehen zusammen. Und diesbezüglich, wollte ich euch auch mal vorab sagen, die Predigt wird auf Deutsch sein, auch wenn sehr viele englischsprachige Leute da sind. Aber heute führen wir einen kleinen Stresstest für das Übersetzungssystem durch. Und die Studenten also testen das gerade, wenn alles klappt und tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Leute gleichzeitig in diesem Übersetzungssystem drin hängen können, wenn wir die Predigt auf Deutsch dort haben. Und die anderen kriegen alle Übersetzungen. Falls es nicht klappt, wenn wir am Sonntag Englisch hören und für einige wenige deutsche Übersetzungen haben. Aber vielen Dank Joni und die Techniker und alle, die daran arbeiten und schwitzen, um das für uns zu ermöglichen. Vielen Dank. Amen. Auch nochmal, Lisa hatte schon gesagt, das dort hinten sind nicht die Schaubrote. Das sind wirklich sehr kunstvoll gestaltete Süßigkeiten und Dinge, die ihr nachher essen könnt. Ganz geschenkt für euch. Und wie gesagt, die Studenten, ob ihr esst oder nicht, freuen sich auch über eine Spende als Unterstützung für diese Freizeit. Das, glaube ich, war alles, was ich einleitend sagen wollte. Markus Kapitel 10. Das Thema oder der Titel der Predigt ist das, was hier als Überschrift in der Luther-Übersetzung steht, von Ehe und Ehescheidung. Der Untertitel ist, wegen eures Herzens Härte. Ja, auch ein Zitat von Jesus. In Vers 1 heißt es, und Jesus machte sich von dort auf und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen. Wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. So, Jesus hat immer gesagt, Leute, ich habe euch geheilt, aber erzählt es mal keinem anderen. Jesus ist auch nicht hingegangen und hat versucht, möglichst viele Leute gleichzeitig zu gewinnen, aber irgendwann war nicht mehr von der Hand zu weisen, dass da jemand unterwegs ist, der ziemlich beeindruckend und erstaunlich ist. Und an dieser Stelle wieder mal laufen Scharen von Menschen zusammen, als Jesus hier nach Judäa kommt. Und er fängt an, sie zu lehren. war so eine Situation, wie der Sami jetzt vielleicht beschrieben hat, so die vielen, also Leute kommen zusammen, sagen, hey, Jesus ist da, kommt alle zusammen, Jesus ist da, sag uns was, Jesus, Selfies hier, hallo da und so weiter. Und mitten in dieser Menge, als Jesus zu ihnen redet, in Vers 2 heißt es, und Pharisäer traten hinzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. So mitten, während Jesus redet, hebt vielleicht einer die Hand und sagt, Jesus, ich habe da mal eine Frage. Ja, bitte? Ist es okay, dass sich ein Mann von seiner Frau scheidet? Und sie versuchten ihn damit. Das war keine ehrlich gemeinte Frage. Ich habe eine echte Frage. Es interessiert mich wirklich. Ist es wirklich okay? Das heißt, sie versuchten ihn. Wie versuchten sie ihn damit? Ich habe so zwei Szenarien, wie ich mir vorstellen könnte, dass sie ihn versuchten. Entweder, also ich meine, wie willst du diese Frage beantworten? Wenn du Ja sagst, hast du die eine Menge, die sagt so, nein, das geht doch gar nicht. Moses hat doch dies und das gesagt. Wenn du sagst, nein, eigentlich nicht, dann sagen die anderen, aber Moses hat doch auch dies und das gesagt. Und dann kannst du sofort in der Gruppe spalten und Streit auslösen über dieses Thema. Vielleicht wollten sie Jesus so versuchen. Vielleicht hat es auch was mit dem zu tun, in welchem Gebiet sie sich gerade befanden. In Judäa. In Judäa war die Sommerresidenz von Herodes. Herodes hatte gerade Johannes den Täufer köpfen lassen, weil er ihn genervt hat. Weil Johannes öffentlich darüber gepredigt hat, dass es nicht richtig ist, was der Landesfürst Herodes macht. Nämlich, dass er sich die Frau von seinem Bruder Philippus genommen hat und sich von ihm hat scheiden lassen und dann einfach Herodes geheiratet hat, wie immer das abgelaufen ist. Und dann gab es diese Szene, diese Situation, wo die Tochter von Herodias, so hieß die Frau, ist dann auch mitgekommen zu Herodes und dann tanzt sie dort auf dem Geburtstag von Herodes und dann am Ende sagt er so, hey, so in seiner Bierlaune vielleicht, denkt so, ich schenke dir egal, was du willst, bis zur Hälfte von meinem Königreich schenke ich dir. Und dann ruft die Mutter und sagt, komm, das ist unsere Chance, sag ihm mal, dass du den Kopf von Johannes dem Täufer haben willst. Und alle schauen auf ihn, sagen, er sagt, okay, bringt mir den Kopf von Johannes dem Täufer. Und ein paar Tage später wurde er ihm auf einem Tablett serviert oder noch am gleichen Abend. Und jetzt fragen sie ihn in dem Gebiet, in der Umgebung von Herodes, der gerade Johannes den Täufer hat köpfen lassen, wegen der Fragestellung über Scheidung. Darf sich ein Mann scheiden lassen von seiner Frau? Und hatten vielleicht gehofft, dass Jesus sagt, so, nein, und der Herodes schon gar nicht. Sie stellen Jesus eine Falle. Und ich finde es immer so genial, wie Jesus auf solche Situationen reagiert und antwortet. Vers 3, er antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Ja, gibt die Frage zurück. Na, ihr lest doch auch die Bibel. Was steht denn da drinnen? Und Vers 4, sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Nun, wenn ich spontan jemanden fragt, was sagt denn die Bibel über Ehe? Was ist das Erste, was dir einfällt? Na klar, 5. Mose 24. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, es gibt so viel, was in der Bibel gesagt wird über Ehe, worüber diskutieren könntest und danach streben könntest zu verstehen, was Gottes Herz für die Ehe ist. Aber was machen sie? Sie sagen, naja, Moses hat gesagt, man kann ihr einen Scheidebrief geben und sich von ihr scheiden lassen. Nun, sie beziehen sich auf eine Stelle im Alten Testament, 5. Mose Kapitel 24. In Vers 1 bis 4 ist ein Satz, der geht über vier Verse, hat 23 Teilsätze, die mit Komma oder Und verbunden sind. Und in einem dieser Teilsätze, oder genau genommen in zwei, kommt das Wort Scheidebrief vor. Es wird nicht näher erklärt, was ein Scheidebrief ist. Es wird nicht näher erklärt, unter welchen Umständen ein Scheidebrief ausgestellt wird. Es ist noch nicht mehr erklärt, ob Gott wirklich gesagt hat, okay, und Scheidebrief ist dann eigentlich die Lösung. Sondern es wird im Zusammenhang erwähnt und daraus hat sich ein Blumenstrauß von Ideen ergeben, wie sich so die menschliche Fantasie entfaltet, was das bedeuten könnte. Es gab Lehrmeinungen darüber und die Rabbiner haben sich gestritten, unter welchen Bedingungen eine Scheidung okay ist. Und die konservativen Rabbiner haben gesagt, nur bei Ehebruch, also nur wenn der Mann genau genommen die Ehe gebrochen hat, dann ist Scheidung okay. Und die eher liberalen Rabbiner haben gesagt, naja, also wenn der Mann seiner Frau überdrüssig wird, ist es eigentlich auch okay. Und haben dann Dinge konstruiert, und also Argumente, warum das okay ist. Und sogar beschrieben, was unter diesem überdrüssig werden eigentlich so als gerechtfertigt anzunehmen ist, wie zum Beispiel, wenn die Frau das Essen verschüttet. Oder wenn er eine andere Frau sieht, die ihm hübscher erscheint, weil es ja beweist, dass die Frau sich nicht hübsch genug macht für ihren Mann. Das kannst du nachlesen in der rabbinischen Literatur. Okay? Das habe ich mir jetzt nicht gerade ausgedacht. Wenn du anfängst, Ideen und Gründe zu suchen, warum du dich scheiden lassen könntest, wirst du dir Dinge konstruieren und überlegen, die okay scheinen. Und dann kommst du richtig ins Gebüsch. Ich habe mir was mitgebracht. Das ist State of the Art, 21. Jahrhundert, wie ein Scheidebrief ausgestellt werden soll. Laut Rabbiner-Auffassung, so das große Rabbiner. Also, für einen Scheidebrief brauchst du 3 Rabbiner, die dabei sind, wie Moses geboten, nein, steht nichts drin, aber hey. Du brauchst einen Schreiber, der anwesend ist, und 2 Zeugen. Das Formular muss handgeschrieben werden, man darf gar keine Vorlage verwenden, es muss handgeschrieben werden. Und das Papier oder das Pergament, auf das geschrieben wird, muss dem Mann gehören. Auch die Tinte muss Eigentum des Mannes sein, ebenso wie die Schreibfeder, mit der geschrieben wird. Es muss auf Hebräisch geschrieben werden, darf aber nicht in Kursivschrift geschrieben werden. Es dürfen keine Korrekturen vorgenommen und es muss genau 12 Zeilen haben, wie Moses geboten hat. Nein. Und in der 13. Zeile kommt die Unterschrift der Zeugen. Seit dem 10. Jahrhundert ist in einem Großteil des Judentums auch die Zustimmung der Frau notwendig, die, wie Moses geboten hat, durch Berührung des Scheidebriefes, nein, hat Moses nicht geboten, ihre Zustimmung äußert und die Zeugen müssen unterschreiben, dass sie das gesehen haben. Nun gibt es dort auch die Diskussion, ob denn nicht eine Frau auch eine Scheidung initiieren kann. Und auch darüber gibt es Rechtsprechung. Zum Beispiel, wenn der Mann seiner Frau den Beischlaf verweigert, ist es möglich, wenn er seine Unterhaltspflicht nicht nachkommt oder wenn er an einer abstoßenden Krankheit leidet. Dann darf die Frau die Scheidung initiieren. Verweigert der Mann aber jetzt böswillig die Initiative der Frau aus einem der genannten Gründe, einen Scheidebrief auszustellen, weil nur der Mann den Scheidebrief mit seiner Tinte und seiner Feder auf seinem Papier ausstellen darf, dann hat der Staat Druckmittel. Zum Beispiel staatliche Druckmittel, um die Unterschrift des Mannes oder den Scheidebrief des Mannes zu erzwingen in den genannten Fällen, ist der Entzug des Reisepasses. 21. Jahrhundert, ja. Die Limitierung des Zugriffs auf sein eigenes Bankkonto, die Abnahme des Führerscheins, Höchststrafe, kein Autofahren mehr oder sogar Beugehaft, dass die man einsperren, bis er endlich dieses Ding ausstellt. Nun, es gibt es einige sehr traditionelle jüdische Menschen, die, obwohl sie in Beugehaft sind, immer noch verweigern, diesen Scheidebrief auszustellen. Dann hat man 2012, gibt es eine Rechtsprechung, die entschieden hat, dass regelmäßige Termine gesetzt werden, wo die Haftbedingungen verschärft werden. Im ersten Schritt werden diese religiösen Menschen nicht mehr bei den anderen religiösen Menschen untergebracht, sondern bei den Heiden. Um dann im nächsten Schritt kein koscheres Essen mehr zu bekommen. So lange, bis sie das erzwingen. Im Januar 2017 bestätigte Israels Höchstgericht sogar die Zulassung der mittelalterlichen Strafen von Ächtung und Verbannung. Solche Personen dürfen weder eingeladen, bewirtet noch gegrüßt werden. Geschäftliche Kontakte mit ihnen sind rechtlich verboten. 23 Teilsätze, 2 Worte, kommt zweimal vor, Scheidebrief, und so ein Ding entsteht daraus. Warum ist das so? Warum ist das so? Moses hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden, sagen die Pharisäer. Das ist doch ganz einfach. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Jesus sagt, wegen der Härte eures Herzens. Kommt sowas überhaupt vor in der Bibel? Wegen der Härte eures Herzens führen wir überhaupt dieses Gespräch hier gerade. Ein hartes Herz sucht nach Gründen, warum es okay ist, sie scheiden zu lassen. Ein weiches Herz sucht nach Wegen, umzukehren, zu vergeben und sich zu versöhnen. Und selbst im Neuen Testament wirst du verschiedene Stellen finden, die implizieren oder direkt sagen, dass es möglich ist, sich scheiden zu lassen wegen Ehebruch. Aber das Problem ist jetzt wieder, wenn du dieses Wort Ehebruch nimmst, dann gibt es zwei griechische Worte, die dort verwendet werden. Und im Deutschen ist es ähnlich übersetzt oder gleich übersetzt. Nämlich einerseits mocheia, das ist, also wenn ein Ehepartner mit einer anderen Person Geschlechtsverkehr hat, aber auch porneia, was viel breiter ist, viel weiter ist und viel, viel mehr verschiedene Sünden sexueller Natur beinhaltet. Und dann kannst du sogar eine Stelle nehmen und die Matthäus Kapitel 5, wo Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und dann könntest du daraus wieder was konstruieren, wo du sagst, mein Mann hat aber komisch geguckt hinter dieser Frau. Und daraus einen Grund konstruieren, dich scheiden zu lassen. Wenn du kreativ sein willst, wirst du Wege finden. Wegen eures Herzens Härte. Weißt du, die Biologie ist ja schon ganz schön gemein. Irgendwie ist es so, dass durch die Beziehung Mann und Frau in bestimmten Kontexten Hormone losgeschossen werden, die dir erstmal ziemlich den Kopf verdrehen. Und du sehr starke Emotionen und Gefühle gegenüber einem potenziellen Partner empfinden kannst. Und Wissenschaftler erforschen immer aufs Neue, wie das genau ausgelöst wird und wie das zustande kommt. Gleichzeitig, das Gemeine ist aber, dass das in der Regel maximal 2 Jahre anhält. Und manchmal, was daraus entsteht, was wir als Ehe bezeichnen, dass Menschen sich in dieser Phase ein Versprechen geben, sich treu zu sein bis zum Ende ihres Lebens. Häufig, weil es sich einfach gut anfühlt, das zu tun. Und das Ergebnis ist, dass du dann noch 40 Jahre mehr am Start hast, wo du dich mit ganz anderen Dingen beschäftigst, als was du in den ersten 2 Jahren erlebt hast. Warum ist das so? Ich bin jetzt 18 Verheiratete mit Miriam und wir haben diese verschiedenen Phasen auch erlebt in unserer Ehe. Also wir haben die Phasen gehabt, wo wir sowas voneinander verschossen waren und also überhaupt keine Konflikte, also hätten entstehen können zwischen uns beiden, wo alles rosa war und wir nur Einhörner und sonst was gesehen haben. Ich habe aber auch die Phase erlebt, wo ich nachts wach in meinem Bett lag und gedacht habe, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Was habe ich mir gedacht? Das ist das echte Leben. Okay? Und ich würde mich wundern, wenn ich der Einzige im Raum wäre, der diesen Gedanken schon mal hatte. Und ich vermute, dass auch Miriam manchmal diesen Gedanken hatte. War ich kurzsichtig, habe ich, naja. Wenn du mit einem Prediger verheiratet bist, hey, du kannst viele Diskussionen haben, die sind gar nicht so einfach zu führen. Aber die Frage ist, was ist Gottes Herz? Was ist Gottes Wille? Für mich war, was super einschneidend war, ist bei uns im Eheseminar, was wir vor ein paar Wochen hatten, haben wir über verschiedene Dinge diskutiert und Micha und Dani Brück aus München haben dieses Eheseminar geleitet und verschiedene Dinge erzählt. Und sie hatten eine Sache erzählt über etwas, was sehr zentral ist in der Ehe und wo sie sich relativ schwer mit tun. Ich muss es jetzt nicht ausführen, was es im Einzelnen ist. Aber sie haben gesagt, wir haben so viele Anläufe genommen, um das zwischen uns zu klären. Und der eine hatte mehr diesen Hintergrund, der andere mehr diesen Hintergrund und irgendwie kam das nie so richtig zusammen. Und dann habe ich gefragt, okay, wie lange hat das denn gedauert, bis ihr das gelöst habt für euch? Und Dani sagte, ich würde sagen, so realistisch, 10 Jahre. Und ich so, was, 10 Jahre? 10 Jahre hat es gedauert. Nun, manche Dinge dauern länger. Manche Dinge löst du nie. Die Frage ist, was ist der Sinn der Ehe überhaupt? Was ist Gottes Plan damit? Jesus sagt, wegen eures Herzens Härte führen wir diese Diskussion überhaupt. Und er sagt nicht genau, was er meint mit dieser Herzenshärte und wen er meint mit dieser Herzenshärte. Natürlich kannst du sagen, und das ist auch am naheliegendsten im ersten Schritt, zu sagen, das Herz von jemandem, der seine Ehefrau betrügt, ist einfach hart. Wie kann man wegen seiner Selbstsucht und einem kurzen Moment, um diesen Rausch nochmal zu erfahren, den man jetzt so vermisst, weil er nach 2 Jahren vorbei ist, seine Frau so verletzen? Umgekehrt, die Frau ihren Mann. Wie kann das sein? Aber selbst behaupte ich, wenn jemand, genauso wie ich es gerade beschrieben habe, Ehebruch begangen hat, ist nicht die automatische, logische Konsequenz, die Ehe zu scheiden. Das Ziel ist ein ganz anderes, nämlich Umkehr, Vergebung und Versöhnung. Und ich kann sehr verbittert sein, obwohl meine Frau sowas noch nicht gemacht hat. Aber mein Herz, also diese Herzenshärte, kann genauso auf mein Herz zutreffen, in Bezug darauf, auf meine Bereitschaft, überhaupt nach Versöhnung und Vergebung zu streben. Jesus sagt, wegen eures Herzenshärte reden wir überhaupt über dieses Thema. Und dann erklärt er 3 Dinge. Erstens, den Ursprung der Ehe. Zweitens, die Ordnung der Ehe. Und drittens, den Kern der Ehe. Die Essenz der Ehe, worum es wirklich in der Ehe überhaupt geht. Vers 5, Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber es geht doch um was ganz anderes. Von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen. Er sagt, Gott hat hier was eingeführt. Die Ehe ist nicht eine Erfindung der Menschen, um irgendwie so legales Zusammenzuleben zu ermöglichen und sonst irgendwas. Er sagt, Gott hat hier am Anfang der Schöpfung etwas geschaffen. Da hat Gott sich was ausgedacht. Das ist keine kulturelle Erscheinung, die heute noch irgendwie ihre Überbleibsel hat und vielleicht mehr in was anderes übergeführt wird. Gott hat am Anfang etwas geschaffen. Von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und als Frau. Und wir sind in Berlin. Und ist auch das erklärungsbedürftig, aber die Schrift sagt, als Mann und als Frau. Der Ursprung und die Ordnung der Ehe. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Er sagt, 2 Menschen werden ein Fleisch. Die werden so eng miteinander verbunden, dass sie wie eins sind. Hast du schon mal versucht, dein Fleisch zu trennen? Also, viel Spaß. Dann weißt du, wie schmerzhaft es ist, dein eigenes Fleisch zu trennen. Du bist ein Fleisch geworden mit deiner Frau oder deinem Mann. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist die Essenz. Das ist der Kern von dem, was Gott für die Ehe sich überlegt hat. In Epheser Kapitel 5 sagt Paulus, in Bezug auf Mann und Frau und dieses ein Fleisch werden, er sagt, das ist ein großes Geheimnis. Aber ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Ich sage, die Beziehung zwischen Mann und Frau ist genauso wie mit Christus und mit der Gemeinde. Christus ist gegenüber der Gemeinde völlig hingegeben. Was hat Christus gemacht? Er hat sich geopfert für die Gemeinde. Er hat sich selbst in den Hintergrund gestellt für die Gemeinde. Er hat alles getan, damit die Gemeinde in seinen Augen rein dasteht, dass die Sünden vergeben sind, dass er nicht ihre Makel und ihre Probleme und ihre Fehler sieht, sondern vielmehr ihre Schönheit. Das ist, wie Christus und die Gemeinde ist. Wenn du keine Konflikte magst, empfehle ich dir, nicht zu heiraten. Es ist wesentlich einfacher und konfliktfreier, nicht zu heiraten. Spar dir diese 2 Jahre und freu dich über die nächsten 48 Jahre, die du ohne Konflikte lebst, wenn du Konflikte vermeiden willst. Wenn du nach dem strebst, was Gott sich für die Ehe ausgedacht hat, nämlich dass hier auf der Erde ein Mann und eine Frau widerspiegeln, was Christus und was die Gemeinde ist und wie die mit Konflikten umgehen. Wenn du willst, dass Gott sich verherrlicht durch dich und so wie er einen Bund geschlossen hat mit dem Volk Israel und gesagt hat, ich will nicht mehr wegen meinem Zorn die ganze Menschheit zerstören. Das werde ich nie wieder machen. Ich werde völlig hingegeben sein. Gott hat einen Bund geschlossen. Die Ehe ist ein Bund. Manchmal komme ich so ein bisschen, ich bin auf unterschiedlichen Hochzeiten gewesen und Leute sollen ihre Hochzeiten, ihre Schließung machen, wie es für sie auch passend ist und dass sie sich damit identifizieren können, dass ich also persönlich auch persönlich ist. Aber es ist seit einigen Jahrzehnten so üblich geworden, sich so persönliche Eheversprechen zu geben. Und manchmal zucke ich so ein bisschen zusammen bei diesen persönlichen Eheversprechen. Also nicht, dass man sich nicht nette Sachen sagen sollte oder so. Aber häufig drehen sich diese persönlichen Eheversprechen sehr viel um, du bist so schön, du siehst so gut aus, wir sind jetzt schon 5 Jahre zusammen und ich freue mich total, dich jetzt heute heiraten zu dürfen. Und es ist sehr auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart bezogen, wobei der Kern der Eheschließung ein Bund ist. Ein Bund ist kein Vertrag. Ein Vertrag ist, das sind deine Aufgaben, das sind meine Aufgaben. Und wenn du alle deine Aufgaben erfüllst, dann werde ich auch alle meine Aufgaben erfüllen. Und wenn du einen Teil deiner Aufgaben erfüllst, ja, dann werde ich auch einen Teil von meinen Dingen tun, aber nicht alles. Und wenn du nichts davon tust, dann lasse ich es ganz bleiben. Das ist ein Vertrag. Ein Bund ist ein Versprechen, das du vor Gott abgibst, dass du in der Zukunft dieser Person treu sein wirst. Dass du diese Person lieben, achten und ehren wirst. In guten wie in bösen Tagen. In Gesundheit und in Krankheit. Egal, was da kommt. Ich werde für dich hingegeben sein und für dich da sein. Und das ist schwierig, das zu tun am Ende auch. Aber das ist, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Das ist, wie Christus mit der Gemeinde umgeht. Und das ist, was die Ehe hier auf der Erde den Menschen zeigen soll. Das Ringen zwischen Gott und seinem Volk und dass es Wege gibt, immer wieder zueinander zu finden, umzukehren, zu vergeben und sich zu versöhnen. Wir könnten eigentlich direkt zu Psalm 103 gehen, was wir gerade gelesen haben. Ich meine, diese Barmherzigkeit, die Gott für uns hat, das ist das Herz, was wir brauchen. Du kannst mal deinen Namen an der Stelle von Gott einsetzen und dann dein Herz prüfen, wie weich dein Herz ist. Aber lass uns Hosea Kapitel 11 angucken. Gottes Herz. Na, Hammer. Ich bin letztens drüber auf, also ich habe Hosea gelesen und Hosea ist ja ein super krasses Buch. Ja. Hosea kriegt den Auftrag, eine Frau zu heiraten, wo von vornherein klar ist, dass sie untreu sein wird, damit er lernt, wie sich Gott über sein Volk fühlt. Unfassbar. Aber Gott hat diese Ehe benutzt, damit Hosea ein unfassbar einflussreicher Prophet werden konnte, weil er Gottes Herz kannte und gespürt hat und erlebt hat. Und so schreibt er auf in der Hosea Kapitel 11 in der Luther-Übersetzung, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, die Überschrift ist, Gott kehrt um. Gott kehrt um? Wie Gott kehrt um? Wovon? Nun, in Vers 1 bis 7 ist beschrieben, wie also Gott sich um sie gekümmert hat und für sie da war und sie sich dann den Wahrsagern zuwenden und den Baalen und auch andere Dinge suchen, außer die Beziehung zu ihm. Und wie es Gott schmerzt. Und Vers 8 heißt es, wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Adma, und dich zurichten wie Zeboim? Hier kommt's. Mein Herz wendet sich gegen mich. Hä? Mein Herz wendet sich gegen mich, sagt Gott. Mein Herz wendet sich gegen mich. All mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn. Gott sagt, ich bin so zornig. Ich habe so viel Grimm und Verletzung in mir. Ich könnte jetzt einfach ausholen und hier einfach mal alles umhauen. Und dann sagt er, mein Herz wendet sich gegen mich. Und mein Herz sagt, aber genau das werde ich nicht machen. Mein Mitleid ist in Brand. Und ich bin meinem Bund treu von meiner Seite aus, obwohl du diese Dinge tust. Das Ziel in der Ehe ist nicht nach Gründen und Lösungen durch Scheidung zu finden, sondern Gottes Ringen mit seinem Volk auf der Erde zu erleben, zu spüren, Gottes Herz näher zu kommen. Und das tut Gott durch die schönen Dinge, aber häufig auch durch die Konflikte und die Schwierigkeiten in der Ehe, damit wir über unsere Beziehung zu Gott lernen können. Darum geht es. Weißt du, eine Diskussion, als ich das im Radio gehört habe, hat mich das so genervt. Die letzte Woche aufgehaucht ist, gehört der Islam zu Deutschland? Ja? Das ist genauso eine Frage, wenn sie mit Ja beantwortet, sagen alle so, nö. Und wenn sie mit Nein beantwortet, sagen die anderen, nö. Was ist das für eine Fragestellung? Wie wäre mal eine öffentliche Diskussion darüber, ob das Christentum noch zu Deutschland gehört? Ja. Vielleicht wäre das mal eine interessantere Diskussion. Weil die Diskussion ist doch genauso wie, gehört Schalke 04 zu Deutschland? Oder gehört die Hip-Hop-Kultur oder Netflix zu Deutschland? Die sind da, okay? Und es ist völlig sinnlos, darüber zu diskutieren, ob es dazugehört oder nicht. Die sind da. Die Frage ist, lass uns mal von unserer eigenen Haustür kehren. Lass uns selber mal drüber nachdenken, woran es liegen könnte, dass 50% der Deutschen kaum erklären können, worum es bei Ostern, dem größten christlichen Fest übrigens, eigentlich geht. Ganz zu schweigen von dem, was Ehe überhaupt ist. Und dass 50% der Ehen geschieden werden, die anderen 50 auch nicht wirklich danach streben, Umkehr, Vergebung und Versöhnung wiederzuspiegeln wie Gott mit seinem Volk. Da frage ich mich, ob das Christentum noch zu Deutschland gehört. Und eigentlich ist auch das total egal, die Diskussion. Die Frage ist, wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Strebe ich danach? Total witzig, Vers 10. Und dann kommen wir zum Schluss. So, jetzt hat Jesus gerade hier so das Ding voll ausgelegt, ja, und so Scheidung, lass nicht über Scheidung reden, was ist denn die Ehe überhaupt, sagt ihnen. Die sind abgezogen und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. So, jetzt kommen sie nach Hause und dann sagt Petrus, ich habe da noch mal eine Frage. Du kennst ja meine Frau, ne? Und also manchmal frage ich mich schon, ob es nicht vielleicht doch irgendwo? Und Jesus sagt, und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, dann bricht sie die Ehe. Jesus sagt, der Punkt ist Einigkeit. Der Punkt ist der Bund. Der Punkt ist Vergebung. Der Punkt ist Umkehr. Der Punkt ist Versöhnung. Darum geht's hier. Liebe Ehemänner, ihr dürft euch scheiden lassen. Genau dann, wenn Jesus sich entschieden hat, sich von seiner Gemeinde zu scheiden. Wenn Jesus seine Gemeinde aufgegeben hat. Davor geht es darum, zu ringen, zu lieben, zu vergeben und zu wachsen geistlich. Weil das ist, was Gott machen will. Und dadurch wird Gott verherrlicht werden und kann Gott sich durch unsere Ehen verherrlichen. Nicht durch die Perfektion, aber durch das ehrliche Ringen, so wie Gott es mit uns tut. Amen.